Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Daily Podcast Spezialausgabe. Mein Name ist Elias Nadmesnik und in unserer heutigen Folge wird es royal. Denn nicht nur hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, sondern auch hinter so mancher Königsfamilie, allen voran der britischen. Meine Kollegin Caroline Bartosch hat daher mit der Adelsexpertin und Kurierkolumnistin Lisbeth Bischoff über das kommende Jahr der königlichen Familie gesprochen. Warum es ihrer Meinung nach für die Royal Family nur noch bergauf gehen kann und ob die Queen bald abdankt und bei welchen anderen königlichen Familien es nächstes Jahr spannend wird, hört ihr jetzt.
Lisbeth, du bist unsere Adelsexpertin und Kurierkolumnistin und nicht nur hinter uns Normalos, sage ich jetzt mal, liegt ein schweres Jahr, sondern auch hinter den Royals. Da ist ja doch einiges passiert. Einige Skandale, kann man so sagen, sind bekannt geworden. Wird das kommende Jahr deiner Meinung nach ähnlich schwer für die britische Königsfamilie?
Die Queen hat ja einmal gesagt, dass 1992 aufgrund der vielen Scheidungen in ihrer Familie dass das Schloss Windsor abgebrannt ist, dass ihr Schreckensjahr ist. Also das Jahr 2020 hat dieses Schreckensjahr noch weit, weit übertroffen. Ui. Es kann nur besser werden für die Queen 2021 und Man hofft, dass sich auch die Skandale der Vergangenheit und des vergangenen Jahres vor allem sich auflösen beziehungsweise zu einer Lösung kommen werden. Mhm.
Besonders groß war dieses Jahr auch die Aufregung um Prinz Harry und Herzogin Meghan, Stichwort Mexit. Sie haben ja ihren Ausstieg aus der royalen Familie verkündet. Was wird jetzt aus den beiden? Können die sich überhaupt endgültig ohne Royal Family etablieren?
Also dieser Ausstieg war natürlich für die Queen sehr überraschend. Ich habe es sehr schlecht gefunden, dass man nicht zuerst mit der Queen gesprochen hat, das intern geregelt hat, wie es normalerweise üblich ist, auch in normalen bürgerlichen Familien, sondern gleich an die Öffentlichkeit geht. Aber offenbar hat es diesen Druck gebraucht, dass Harry und Meghan aussteigen konnten aus der Firma Königshaus. Wie wird es weitergehen? Ich glaube, die Queen hat spontan und sehr rigoros reagiert. Sie hat das Paar von vielen Verpflichtungen enthoben, weil die beiden wollten ja sozusagen so Teilzeit-Royals werden. Wir werden ein bisschen was arbeiten, Termine wahrnehmen in England, aber wohnen wollen wir doch in den USA. Und das hat die Queen also nicht geduldet. Das kann sie auch nicht, weil die beiden ja auch, solange sie im Königshaus gewohnt haben und Repräsentationspflichten nachgegangen sind, auch eine Apanage bekommen haben. Und wer zahlt die Apanage? Natürlich der Steuerzahler. So hat die Queen auch entschieden, dass die beiden die Renovierungskosten, die eben vom Steuerzahler gekommen sind, sofort zurückzahlen mussten, die Renovierungskosten für ihr privates Heim. Wie es weitergehen wird, das wird man sehen. Man hört immer wieder, dass sie jetzt da Verträge abgeschlossen haben, allen voran mit Netflix und mit Spotify. Es heißt, sie werden jetzt zu Milliardären. Ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden mit ihrem Namen spezielle Deals an Land ziehen, aber man wird sehen, wie sich das alles vermarkten lässt und man wird sehen. Vor allem, wo ich große Bedenken habe nach wie vor, ist es um Prinz Harry. Der ist Soldat vom Berufswegen, der hat ja keinen Beruf, aber sie werden einen Podcast machen, höre ich, und erzählen über ihr Leben. Ja, aber wenn sich in dem Leben nichts mehr tut, wenn sie nichts mehr von den Königshäusern berichten können, sondern über ihr normales Leben, das sie ja führen, da bin ich neugierig, wie lange das Interesse anhält.
Mhm. Du hast den Podcast jetzt schon angesprochen, die erste Folge von Archwell Audio auf Spotify soll noch dieses Jahr laufen. Was für Reaktionen aus dem Königshaus sind da zu erwarten oder was für Reaktionen aus dem Königshaus gibt es da vielleicht auch schon?
Die Queen hat nur beschlossen, dass sie bereits im März 2021, also nach rund einem Jahr, Mexit neu verhandeln möchte. Sie möchte sich das ein Jahr anschauen, wie sich diese Trennung entwickelt. Und da darf man gespannt sein, wie sie auf diese Verbindungen, diese Verträge mit Netflix und Spotify reagiert. Man hört von diversen britischen Zeitungen, dass sie nicht sehr amüsiert ist darüber, weil es natürlich um eine Vermarktung von Insiderinformationen geht. Und davor hat natürlich das Königshaus Angst.
Mhm. Insiderinformationen ist ein gutes Stichwort. Die sind ja auch in einer anderen Serie vorgekommen und die hat auch durchaus für viel Wirbel gesorgt, und zwar die Serie The Crown, in der es ja auch um die britische Königsfamilie geht eben. Und durch die Serie ist auch erkennbar, dass der ewige Mythos um Diana auch jetzt nach 30 Jahren noch nicht ausgestorben ist. Jetzt die Frage, werden diese Schlagzeilen über Diana überhaupt irgendwann aufhören oder ist damit gar nicht mehr zu rechnen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schlagzeilen über Diana sich je aufhören werden. Das hat einen besonderen Grund. Ich meine, wir nennen das so im Spaß, denn das ist der Diana-Effekt. Nämlich, wenn man so gesehen hat, das Leben von Diana, die hat einer den damals begehrtesten Junggesellen aus Adelskreisen geheiratet, Prinz Charles. Sie hatte zwei gesunde Kinder, sie hat im Schloss gewohnt, sie hatte viel Geld zur Verfügung, sie hat Reisen gemacht und dennoch, sie war todunglücklich. Ihr Mann hat sie betrogen, man hat ihr die Kinder quasi weggenommen, um sie in ein Internat zu stecken, um zu erziehen. Da sitzt man dann da und sagt sich, schau, die hat alles und ist unglücklich. Genauso wie ich, mein Mann geht fremd, ihr Mann geht auch fremd. Also das ist so eine Identifikation und darum wird Diana dieser Mythos immer leben. Zudem, es ist ein Vorteil, es ist jetzt makaber, es ist so, aber es ist ein Vorteil, wenn man jung stirbt. Dann wird man natürlich eher zum Mythos, weil Marilyn Monroe mit 90, ich weiß nicht, ob sie dann noch diese Aura umgeben hätte, wie wir jetzt so verklärt sehen. Das ist bei Diana natürlich dasselbe. Wir sehen eine strahlende Frau, die sich gerade frisch verliebt hat und mit Dodi Al-Fayed, und die war in Paris im Nobelhotel, dann war sie am Meer, dann ist sie Boot gefahren. Also lauter schöne Bilder. Ja, das hat sie so in Erinnerung und das wird auch so bleiben, ja.
Diana war ja zu Lebzeiten doch auch ein bisschen ein Sorgenkind der Queen. Sorgenkind jetzt ist neben Harry und Meghan auch der Sohn der Queen, Prinz Andrew. Ihm wird eine Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen Jeffrey Epstein vorgeworfen. Wie wird es für Prinz Andrew jetzt im kommenden Jahr weitergehen?
Also ich muss wirklich sagen, dass diese Anklage, dieser Vorwurf gegenüber Prinz Andrew ist wohl das Unappetitlichste, was man also überhaupt erleben kann. Also mich wundert ja sowieso, die Queen ist 94 Jahre alt, die muss ja schon einiges ertragen. Andrew wird vorgeworfen, eben, dass er in diesen Mädchenhandelsskandal verwickelt ist. Er hat in einem ganz unglücklichen BBC-Interview reagiert. Er hat kein Mitleid für die Opfer gezeigt. Es gibt Fotomaterial, wo er eben umschlungen mit einer jungen Dame steht, die eben jetzt behauptet, dass sie mit ihm sexuell tätig sein musste. Also wie wird das ausgehen? Ja, man appelliert immer an ihn, er soll doch zusammenarbeiten mit den Behörden. Aber es ist natürlich so, in die USA kann er nicht einreisen. Aber wenn er nicht einreist und in England bleibt, dann kann man ihm quasi nichts anhaben. Aber es ist natürlich eine moralische Sicht der Dinge, dass man sich dem stellt. Was natürlich passiert ist, die Queen hat ihren Lieblingssohn sofort von allen Verpflichtungen enthoben. Er konnte nicht einmal bei der Hochzeit seiner Tochter dabei sein. Offiziell dabei sein, er war dabei, aber er ist auf keinem einzigen Hochzeitsfoto zu sehen. Und so wird es auch passieren. Sein Vater, Prinz Philipp, wird ja im Juni 100 Jahre alt und bereits jetzt steht fest, dass Prinz Andrew, sein Sohn, nicht an den Festivitäten teilnehmen kann. Eben aufgrund dieses Skandals.
Also quasi auch ein sehr starker, großer symbolischer Akt, den die Queen da getätigt hat.
Ja, es tut zwar dem Prinz Philipp, hat sich dazu geäußert, er sieht es nicht ein, dass sein Sohn nicht bei seinem besonderen Geburtstag dabei sein kann, aber er beugt sich natürlich, weil wir wissen natürlich alle, dass das der Krone nur schadet. So ein Skandal, also kann die Krone überhaupt nicht gebrauchen, weil es natürlich, oder die Monarchie, überhaupt nicht, weil es natürlich immer Gegner der Monarchie gibt und das will ja die Queen mit allen Mitteln verhindern, dass die Monarchie stürzt. Und was natürlich der Maxit, genauso wie jetzt dieser Skandal rund um Prinz Andrew zeigt, der Queen ist natürlich in erster Linie wichtig, die Monarchie zu erhalten und dann erst kommen die Interessen der Familienmitglieder.
Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, Prinz Philipp wird nächstes Jahr 100. Die Queen ist ja auch schon in einem recht fortgeschrittenen Alter. Sie ist jetzt 94. Jetzt ist natürlich auch spannend, wie geht es mit der Krone weiter? Wird die Queen bald mal abdanken oder ist das nicht in näherer Zukunft geplant?
Also da gibt es zwei Indizien, dass die Queen nicht abdanken wird. Und zwar gab es eine Presseaussendung vor kurzem, wo mitgeteilt wurde uns Journalisten, welche Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen stattfinden werden. Und das 70. Thronjubiläum findet im Februar 2022 statt. Mhm. Also das ist ein Indiz, dass man plant und nicht denkt, dass die Queen abdankt. Das Zweite ist, es ist nicht möglich laut dem Gesetz, dass es zwei Könige gleichzeitig in England gibt. Also es ist nicht möglich, dass die Queen sagt, die lebende Queen sagt, ich übergebe das Amt meinem Sohn, Thronfolger Charles, der wird König, das ist nicht möglich. Dann fällt mir noch ein, ich habe einmal ihren persönlichen Sekretär, den Herrn Arbeiter, interviewt und ihm als letzte Frage die Frage gestellt, ob er glaubt, dass die Queen abdanken wird. Und er hat mich mit ganz ernstem Gesicht angeschaut und gesagt, oh Gott, Elisabeth, stellen Sie diese Frage nie mehr, außer Sie wollen im Tower landen. Also das sieht man schon, wie ernst das ist. Also das wollte ich dann doch nicht.
Das verstehe ich ja. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal kurz an die Thronfolger denken, rechtmäßiger Thronfolger ist ja eigentlich Prinz Charles. Ja. Aber es ist immer wieder so im Gespräch, dass es möglich wäre, dass er zugunsten von Prinz William verzichtet.
Ist das, ja, das ist ein großer Unterschied. Ja, Moment, verzichten kann er nicht. Das geht gar nicht. Man kann ihn nicht übergehen. Das ist in der Thronfolge so vorgesehen. Man müsste, wenn das überhaupt zur Sprache kommen würde, müsste man das Gesetz ändern. Das ist etwas schwierig, weil man müsste ja dann alle Commonwealth-Länder auch einbeziehen und die entscheiden lassen, ob sie dafür oder dagegen sind. Mhm. Was aber möglich ist, und das war in der Vergangenheit ja schon, er kann annehmen, Prinz Charles kann König werden und dann kann er abdanken zugunsten seines Sohnes. Unvorstellbar für mich. Wenn der es erzogen seit er auf der Welt ist, um den Thron zu erklimmen, der wird nicht abdanken. Das kann, außer, ich meine, es aus gesundheitlichen Gründen, das wissen wir alle nicht, was passieren kann. Aber wenn alles so, ob wenn er gesund ist und wenn alles normal ist, dann wird er dieses Amt annehmen und selbstverständlich auch ausüben. Mhm. Er hat ja auch schon Pläne geäußert, wie er, wenn er König ist, dieses Königshaus führen wird, etwas straffer, reduzierter. Übrigens, das ist ja auch ein Grund, warum Meghan und Harry diesen Maxit veranstaltet haben, weil man vermutet, dass sie Wind davon bekommen haben, dass man das Königshaus, die Mitglieder des Königshauses reduzieren will und sie kommen da überhaupt gar nicht vor. Sie sind also dann nicht mehr Mitglieder des Königshauses, weil sie natürlich auch, der Harry ist nicht direkter Thronfolger, sein Bruder William wird einmal dann nach Charles König werden und dann die Kinder von William. Also das ist auch ein Argument, warum die beiden sich vom Königshaus getrennt haben.
Mhm. Du hast schon gesagt, eventuell das Königshaus ein bisschen reformieren. So Reformpläne und sehr ehrgeizige Reformpläne werden ja auch oft Herzogin Kate nachgesagt. Kann man die britische Krone überhaupt imagemäßig neu positionieren? Und die andere Frage ist, braucht es das überhaupt? Will das das Volk überhaupt?
Also ich glaube, die Traditionen zu verändern im britischen Königshaus ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat ja Diana versucht. Es ist ja teilweise in ganz, ganz kleinen Schritten gelungen, zum Beispiel, dass sie näher bei ihren Kindern war und nicht die Erziehung der Kinder einer Nenne überlassen hat, sondern sie das selbst auch in die Hand genommen hat, auch mitentschieden hat, in welche Schule, in welches Internat die Kinder gehen können. sie hat quasi den Adel, vorsichtig gesagt, etwas entstaubt. Sie hat zum Beispiel etwas gemacht, was in unseren Augen normal ist, aber für die Briten, auch für das Volk, das war revolutionär. Sie hat bei Staatsbesuchen den Menschen, die am Straßenrand gewartet haben und sie sehen wollten, ohne Handschuhe die Hand geschüttelt. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man die Queen sieht, trägt immer Handschuhe. Das ist nicht nur ein Akt, dass man sich vor Bakterien und Bazillen schützen will, sondern das soll die Distanz zum Volk auch zeigen, ja, dass man nicht mit Haut und Haut, also mit Hautkontakt vermeidet. Es wird für Kate sehr schwer sein, wenn sie irgendetwas reformieren will. Ich meine, sie in der Kindererziehung haben sie jetzt Zeit, nachdem sie ja natürlich nachdem Charles vor ihnen ist, um den Thron zu erklimmen, um sich auch der Familie zu widmen. Sie sind ja sehr auch bedacht, eine normale Familie zu sein, in gewissen Rahmen, wenn das möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass Kate da zu große Schritte macht, um sich von den Traditionen zu befreien. Das wird auch ganz schwer möglich sein. Also, weil das ist so eine Institution, die Queen ist so ein adeliges Denkmal. Es ist unvorstellbar, dass man an diesem Denkmal rüttelt. Mhm.
Jetzt haben wir zu Beginn schon gesagt, es liegt ein sehr schweres Jahr hinter der britischen Königsfamilie. Da werden vielleicht auch die ein oder anderen Stimmen gegen die Monarchie in England immer wieder lauter. Kannst du dir als Adelsexpertin ein Ende der Monarchie in England vorstellen oder wird es das nicht geben?
Nein, also ein Ende der Monarchie in Großbritannien kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe aber eine Straßenbefragung gemacht anlässlich der Hochzeit von William und Kate im Jahr 2011 und habe mir eingebildet, ich muss die Leute auf der Straße in London fragen, ob das Königshaus dann nicht zu teuer ist. Naja gut, das habe ich zweimal gefragt, dann auch nicht mehr, weil die Menschen so entsetzt waren, dass mir überhaupt dieser Gedanke kommt, dass das Königshaus zu teuer sein könnte. Die sehen das anders. Also, ich meine, die sagen, ach, das ist nicht so viel Geld und ihr Königshaus bringt viel Geld ein, was ja auch stimmt. Das ist ja natürlich schon ein Tourismus. Ja, eine Tourismusattraktion. Es ist ja nicht nur, dass die wahnsinnig viel Geld ausgeben und viel Geld kosten. Die bringen natürlich auch viel Geld ins Land, weil es ist natürlich, das ist unbestritten und das ist ja auch nachweisbar, dass sehr viele Touristen kommen, um Prinzessin und Königin anzuschauen und zu warten, ob sie sie aus dem Buckingham Palast herauskommen sehen oder aus dem Kensington Palast oder weiß. Also das ist ja schon auch, wenn man so will, ein Geben und ein Nehmen. Also die sind wie Botschafter ihres Landes und ich glaube, keine schlechten. Mhm.
So viel zur britischen Royal Family. Aber eine Royal Family gibt es ja nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in anderen Ländern. Schauen wir ganz kurz nach Monaco. Dort steht bei Albert von Monaco nächstes Jahr ein neuer Vaterschaftstest an. Wie wird es da weitergehen in dieser Causa?
Ja, das ist jetzt, die Meldung ist ganz aktuell hereingekommen und zwar muss Fürst Albert, der einem DNA-Test nicht zugestimmt hat, muss jetzt im Februar in Mailand vor Gericht erscheinen, um diese Vaterschaftsklage, um sich zu wehren gegen diese Vaterschaftsklage. Eine 34-jährige Brasilianerin, der Name wurde nicht bekannt gegeben, die eben in Italien lebt und behauptet, dass sie 2004 eine Affäre hatte mit Albert. Und da ist eben eine 15-jährige Tochter entstanden. Diese Tochter hat in einen Brief an Fürst Albert einen Appell an ihn gerichtet. Jetzt weiß ich erst, wer mein Vater ist und du willst nichts von mir wissen. Also das ist irgendwie alles hochdramatisch. Bekanntes Detail: diese Affäre wäre gewesen, als Fürst Albert bereits mit seiner heutigen Ehefrau Charlene Wittstock liiert gewesen wäre. Mhm. Und wie ich lese, gibt es Stimmen und Meinungen, dass die radikale Frisur, die aktuelle Frisur von Fürstin Charlene, sie hat sich nämlich eine Punkfrisur schneiden lassen, die halbe Kopfseite ist abrasiert.
Aha, sehr untypisch.
Ja, dass das sozusagen ein Aufschrei ist, ein Rebell. Und ich habe ja auch mit einer Psychologin gesprochen, weil mich das interessiert hat. Und sie hat gesagt, es ist so wie bei damals bei der Kronprinzessin Victoria von Schweden, die ja an Magersucht erkrankt ist. Der Körper ist das Einzige, worüber sie noch Macht haben. Alles andere muss man tun, das muss man tun. Und genauso ist auch das mit der Frisur. Da hat sie noch Macht, Fürstin Charlene, und die deuten das, dass sie offenbar große Probleme hat, weil natürlich ständig irgendwelche Klagen und Kinder- und Vaterschaftsklagen kommen, und das Leben dürfte nicht ganz einfach sein für Charlene am monegassischen Hof, weil sie sich ganz schwer zurechtfindet. Sie spricht auch noch nicht Französisch, nachdem sie jetzt doch 9 Jahre verheiratet ist, dann mit Albert. Das erwartet man natürlich von einer Landesmutter, dass sie die Landessprache spricht. Sie wird ständig kritisiert, ob ihres Kleidungsstils. Also das ist alles nicht einfach, so ein Leben am Fürstenhof. Aber das ist, Fürst Albert muss sich einem neuen Vaterschaftstest stellen.
Ja, das hört sich wirklich alles nicht so einfach an. Kommen wir vielleicht und hoffentlich zu einem etwas schöneren Thema, und zwar dem 18. Geburtstag der Kronprinzessin Amalia der Niederlande. Auch der steht nächstes Jahr an, und da beginnt der Ernst des Lebens, oder? Was erwartet uns da, wenn die Kronprinzessin 18 wird?
Also Kronprinzessin Amalia wird am 7. Dezember, Kronprinzessin Amalia wird am 7. Dezember 18, und dann beginnt der Ernst des Lebens. Sie erhält dann nämlich einen Sitz im Staatsrat, eine eigene Apanage, also sie hat dann eigenes Geld zur Verfügung, und sie muss die Vertretung ihres Vaters, des Königs Willem Alexander, übernehmen. Also sie wird nach wie vor, seit ihrer Geburt, auf die Rolle als künftige Regentin vorbereitet. Also sie hat da bereits 2019 zum ersten Mal ein spontanes Interview gegeben. Also die Prinzessinnen, die einmal den Thron erben, die wachsen ja schon mit dem Wissen auf, dass sie keine Privatpersonen sind, sondern vor allem öffentliche Personen. Die kann ja mit dem umgehen. Also die lernt von klein auf sehr viel Disziplin und sehr viel Selbstkontrolle. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, was sie in der Zukunft brauchen wird, nämlich so ein Rüstzeug. Ja, ja, also, und ich glaube, ihre Eltern haben das nämlich ganz gut gehandhabt. Im Gegensatz zu anderen Königshäusern gibt es im niederländischen Königshaus fix organisierte Pressetermine, regelmäßige Pressetermine. Also ich weiß das von ihrem jährlichen Skiurlaub in Lechamalberg. Da kommen sie an, und am nächsten Tag gibt es einen großen Pressetermin, wo die den ganzen Tag der internationalen Presse zur Verfügung stehen. Die fahren Ski, die gehen spazieren durch den Ort. Ich habe das selbst unzählige Male miterlebt, geben kurze Statements, sind wirklich total unkompliziert. Und dann haben sie die ganze Zeit des Urlaubs, haben die eine Ruhe, weil jeder hat natürlich das, was er braucht, und die werden in Ruhe gelassen. So machen sie das auch im Sommer oder zu Weihnachten. Und das ist auch, wo die Amalia eingeschult wurde, wurde zuerst ein Pressetermin gemacht, und das war dann kein Problem, dieses Kind einzuschulen, ohne dass da die ganze Meute von Paparazzi hinterherjagt. Ja, also die haben das sehr gut im Griff. Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, bei welchen anderen königlichen Familien wird es nächstes Jahr vielleicht noch besonders spannend? Du hast mir vorher schon kurz verraten, es gibt Nachwuchs.
Ja, es gibt Nachwuchs, und das ist auch das zweite, Mensch. Ja, es gibt Nachwuchs, und etwas Besonderes ist, dass 2020 auch ein besonderes Jahr war, nämlich seit 8 Jahren. Wurde bei den britischen und schwedischen Royals kein Baby geboren. Das war das letzte Mal 2012. Jetzt ist es aber anders, weil 2021 gibt es bei den Enkelinnen der Queen, bei der Sarah und bei der Prinzessin Eugenie Nachwuchs, und im schwedischen Königshaus Prinzessin Sophia erwartet ihr drittes Baby.
Das sind schöne Nachrichten.
Ja, das sind schöne Nachrichten. Die Queen erwartet also ihr 9. und 10. Urenkelkind.
Wahnsinn.
Also wird es sehr produktiv.
Da wird es voll bei den Royal Families auf jeden Fall.
Also das sind erfreuliche Nachrichten. Allerdings muss man zugleich sagen, es gibt auch 2 Scheidungen im britischen Königshaus. Der Lieblingsenkel der Queen, und zwar Peter Phillips, das ist der Sohn von ihrer Tochter Anne, lässt sich scheiden, und auch ihr Neffe Lord Linley, der lässt sich scheiden. Also es ist immer Glück und Unglück, liegt also sehr, sehr nah immer beieinander. Ja, ja.
Liebe Lisbeth, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine royale Expertise und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke vielmals und alles Gute, Caroline. Wiedersehen.
Dankeschön. Tschüss.
Das war eine Daily-Podcast-Spezialausgabe mit Lisbeth Bischoff. Die Fragen hat Caroline Bartosch gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gern eine Bewertung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis dahin, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.